Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute miteinander auf Psalm 126. Psalm 126. Nimmt uns hinein in den heutigen Sonntag Erntedank. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Herr, bring unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Wir erheben uns zum Gebet. Teuer Gott, wir danken dir, dass wir heute Morgen auch wieder zusammenkommen dürfen, um deinen Namen groß zu machen, um dich zu loben, um zu preisen. Auch für all die Wohltaten, die du uns in unserem bisherigen Leben gezeigt hast, auch in diesem Jahr 2023 mit vielen Anfechtungen, Angriffen, aber eben auch mit viel Segen und Bewahrung von deiner Seite. Wir danken dir, dass wir weiterhin ja die Saat ausbringen dürfen, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne, dass wir insbesondere dein Wort verkündigen dürfen, dass wir die Freiheit dazu noch haben, dass wir erleben dürfen, wie doch manches Wort nicht nur auf steinigen, sondern auch auf fruchtbaren Boden fällt, Menschen umkehren, zum Glauben finden an dich, gerettet werden zur Ewigkeit und andere auch getröstet, gestärkt, ermutigt werden durch dein Wort. Dazu lass auch diesen Gottesdienst dein Wort an uns heute dienen, segne die ganze Gemeinschaft im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Segne du alle, die von zu Hause aus mit uns verbunden sind, wo auch immer sie sein mögen. Stärke, tröste du uns alle miteinander. Amen. Ja, wir wünschen auch den Kindern Gottes Segen. Und Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als zweite Lesung für unseren heutigen Sonntag Johannes 4, die Verse 31 bis 38. 4, 31 bis 38. Inzwischen aber baten ihn, nämlich den Herrn Jesus, die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand schon zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben heute, wie ihr gemerkt habt, keinen ganz klassischen Erntedanktext und dennoch, wie ich meine, passend zum Thema einen sehr entscheidenden. Denn die wichtigste Ernte, die es einzubringen gilt, ist ja nicht die von den Gärten und Äckern, sondern diejenige, die gesammelt wird in die himmlischen Scheunen. Das ist der Leib Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen, Die Heiligen, die aus allen Völkern und Stämmen gesammelt werden, um schon hier auf der Erde in Eintracht miteinander zu leben. Gemäß Psalm 133, 1, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Und dann geht's weiter in Vers 3, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Dort, wo Eintracht ist, da hat der Herr Segen verheißen. Weshalb Satan genau diese Eintracht mit allen Mitteln zerstören will, heute erfolgreicher denn je. Man könnte auch sagen, er versucht, möglichst viele Erntewagen umzustürzen oder in den Straßengraben zu lenken, bevor diese die himmlischen Scheunen erreichen. Damit ihm das möglichst wenig gelingt, ist auch unser derzeitiges Thema von großer Bedeutung, dass die Einheit trotz verschiedener Erkenntnisse erhalten bleibt. Und deshalb auch heute ja nochmal, gehe nochmal kurz zurück, unser weiterer Teil in der Reihe, was heißt Christsein praktisch? Wir sind beim Teil 5 mit Unterthemen, Gemeinde, Umgang mit verschiedenen Erkenntnissen in Liebe und Wahrhaftigkeit. Von großer Bedeutung, dass die Einheit trotz verschiedener Erkenntnisse erhalten bleibt, entscheidend sind hierbei innere Maßstäbe. Das ist ganz wichtig und wird in aller Regel, muss ich sagen, nicht erkannt. Es sind die inneren Maßstäbe, nicht die äußeren, um die es geht. Das heißt, es geht nicht in erster Linie darum, wie wichtig ist eine Frage für das praktische Miteinander, so wichtig das nachher in der Praxis auch ist und es oft schwierig macht. Aber das ist nicht der erste Punkt, um den es geht. Der erste Punkt ist, was steckt hinter den verschiedenen Erkenntnissen. Daran muss ich entscheiden, wie viel Toleranz geübt werden kann, welche Freiheit gewährt werden kann oder nicht. Selbst Dinge, die äußerlich relativ belanglos erscheinen, können eine Trennung um Jesu Willen erforderlich machen, wenn erkennbar ist, dass dahinter fundamentale Missachtung des Wortes Gottes, Ungehorsam, Rebellion gegen Gott, Lüge und Unwahrhaftigkeit stecken. Dann ist nicht das Problem an der Oberfläche das Problem, sondern das, was als Ursache tiefer liegt. Andererseits mahnt Paulus, und das ist ja der konkrete Hintergrund in Rom, selbst dann die Einheit zu wahren, wenn Themen betroffen sind, die praktisch das Miteinander extrem erschweren. Aber beide Seiten vor dem Herrn das Richtige tun wollen. In Rom stehen, wir erinnern uns, der gemeinsame Gottesdienst, die Abendmahlsgemeinschaft und die Tischgemeinschaft auf dem Spiel. Wahrlich nicht wenig fürs praktische Zusammenleben als Gemeinde. Ich sage an dieser Stelle, steche wieder mal in ein Wespennest, auch die Tauffrage gehört meines Erachtens in diesen Bereich. Wahrscheinlich werden Vertreter beider Taufpositionen bei dieser Aussage entsetzt aufschreien. Zur theologischen Diskussion verweise ich im Detail auf die Orientierung Nummer 10, biblische Taufe, Säuglings- oder Bekehrtentaufe. Dort habe ich den theologischen Befund versucht, so sorgfältig und umfassend wie möglich darzustellen. Ich darf an dieser Stelle übrigens auch sagen, zu meiner eigenen Freude, ich habe damals vor Jahren diese Ausarbeitung ganz bewusst einem lieben Bruder, Dozenten früher in Eversbach, den ich als sehr bibeltreu kennengelernt habe, zugeschickt, weil ich davon ausging, dass er es anders sieht. Und er hat mir mitgeteilt, obwohl er selber inzwischen mehr für die Bekehrtentaufe, Glaubenstaufe eintritt. Er hat mir zugestimmt, Alttestamentler, dass er alles, was ich drin geschrieben habe, unterschreiben kann. Hat mich natürlich sehr gefreut. Auch hier will ich auf diese ganzen Details nicht eingehen, nur auf eine kirchengeschichtliche Tatsache hinweisen, die allen schon zu denken geben müsste. Seit rund 500 Jahren, als dieses Thema wieder aufkam, bekriegen sich die klügsten Köpfe beider Auffassungen und haben es nicht geschafft, die Sache auf der Grundlage der Heiligen Schrift so zu klären, dass der andere überzeugt worden wäre. Und wir haben sicher auf beiden Seiten Brüder gehabt, die diese Frage in höchster und bestmöglicher Treue zum Wort Gottes beantworten wollten. Ich persönlich habe meine Überzeugung zu diesem Thema, zu der ich in jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit dem Wort Gottes in dieser Frage gekommen bin. Ich habe aber kaum die Erwartung, dass ich damit beispielsweise eingefleischte taufgesinnte Geschwister überzeugen kann. Es liegt nicht darin, dass ich der Überzeugungskraft der dargelegten Gedanken nicht vertraue, aber ich weiß um die Kraft der Vorprägung. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich habe Verständnis für das prinzipiell berechtigte Anliegen, die von den Vätern überlieferte Lehre nicht leichtfertig über Bord zu werfen, nur weil einer kommt, der was anderes sagt. Allerdings muss ich auch sagen, es wäre schön, wenn dieses Verständnis auch auf Seiten der taufgesinnten Geschwister vorhanden wäre. Denn nicht nur sie wollen die von den Vätern überlieferte Lehre sorgfältig bewahren, auch Geschwister, die in der Tradition der Säuglingstaufe groß geworden sind und die für biblisch richtig halten, wollen diese Erkenntnis nicht leichtfertig über Bord werfen. Ich muss sagen, ich erlebe gerade umgekehrt relativ viel Aggression zum Teil. Ich erinnere mich an einen lieben Bruder, der den meisten von euch namentlich bekannt sein durfte. Ich bin ihm nie persönlich begegnet, den ich sehr wertschätze. Wo ich aber sehr erschrocken war, wir hatten einen guten Austausch in einer wichtigen Sache und dann kamen wir auf dieses Thema, dann wurde er auf einmal ganz aggressiv und feindselig. Und als ich hierher in die Gemeinde gekommen bin, habe ich gesagt, wir müssen diese Frage klären. Die Gemeinde hat eine taufgesinnte Tradition, die ich achte und respektiere. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht bereit, die letzten Jahre meines Lebens, ich hatte nicht allzu lange vorher, sehr kurz zuvor, einen Herzinfarkt und wusste nicht, wie viele Jahre mit Bypass-Operation, wie viele Jahre der Herr mir auf dieser Welt und im Dienst im Reich Gottes noch geben wird. Ich habe gesagt, ich bin nicht bereit, die letzten Jahre meines Dienstes in einer Gemeinde zu verbringen, die in dieser Frage Schützengräben, Stacheldraht, Verharre, Minenfelder um sich herum anlegt. Es gibt wichtigere Themen, die entscheidend darüber sind, ob wir zu Christus gehören sind oder nicht. So wenig ich diese Frage bagatellisieren will. Aber, also, wir sollten hier auch an dieser Stelle, ich sage es so rum, weil die Bibel weder die eine noch die andere Überzeugung ausdrücklich bestätigt, sondern beide Überzeugungen auf eine Reihe von exegetischen Deutungen gründen, akzeptiere ich, dass Geschwister zu einer anderen Erkenntnis kommen, ohne in meiner eigenen Überzeugung wanken zu werden. Und ich respektiere diejenigen, die eine andere Erkenntnis haben, vorbehaltlos. Und wir haben, wie wahrscheinlich die meisten wissen, in unserer Gemeinde den Weg damals vor 16 Jahren gewählt, dass wir gesagt haben, in Respekt und Achtung vor der bisherigen Tradition der Gemeinde werden wir auch weiterhin ausschließlich die Glaubenstaufe durch Untertauchen in unserem davon versenkten Taufbecken praktizieren. Wir werden aber auch die Geschwister, die von Herzen zu Jesus Christus gehören, seinem Wort als dem irrtumslosen Wort Gottes vertrauen, akzeptieren als Mitchristen, als Gemeindeglieder, ob sie nun glaubensgetauft sind oder säuglingsgetauft. Und soweit ich es beurteilen kann, sind wir mit diesem Weg seit 16 Jahren erfreulich gut gefahren. Aber es fällt uns unheimlich schwer, in solchen Fragen verschiedene Meinungen stehen zu lassen. Insbesondere, wenn dann noch das geschichtlich gewachsene Selbstverständnis einer Gemeinde oder eines ganzen Bundes an dieser Frage hängt. Da verstehe ich die taufgesinnten Geschwister auch wieder ein Stück weit, denn ihre Besonderheit, ich habe das im Bund, zu dem wir ja gehört haben bis vor ein paar Jahren, der sogenannte Baptistenbund, und der definiert sich eben nun mal über die Tauffrage, und dann wird da verbissen um die Identität gekämpft und gar nicht mehr ums Wort Gottes. Man sieht es zum Beispiel ganz deutlich daran in der Frauenfrage, ob Frauen im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde sein können, redet die Bibel völlig unmissverständlich und glasklar. Aber da konnte dieser Bund biblische Positionen sehr schnell und unproblematisch räumen, mittlerweile auch in der Frage Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Aber in der Tauffrage, da geht es um die Identität. Und dann wird gekämpft im Zweifel bis zum letzten Blutstropfen. Ja, also ich mahne nur, auch über die eigenen Argumentationsreihen kritisch zu reflektieren, was treibt mich wirklich, was ist vom Wort Gottes vorgegeben, was ist von unserer Tradition, von unserem Selbstverständnis, von unserer Prägung, von unserer Identität vorgegeben. Dass wir da in biblischer Weite ein Herz haben. Gewiss, es ist nicht leicht, andere Erkenntnisse zu akzeptieren, und es ist auch kein Idealzustand, dass es verschiedene Erkenntnisse gibt. Und ganz klar, verschiedene Erkenntnisse sind immer ein Zeichen von Mangel, gar keine Frage. Ein Zeichen von Mangel, dass wir noch nicht in der vollkommenen Erkenntnis leben. Wenn wir bereits alle miteinander vollkommene Erkenntnis hätten, würden wir alle dieselbe Erkenntnis haben, gar keine Frage. Aber wir leben noch in einer in Sünde gefallenen Welt, in der unsere Erkenntnis gebrochen ist. Wir sollten uns damit auch nicht tatenlos zufrieden geben. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen könnten, alles nicht schwierig und so weiter. Nein, wir haben schon Römer 15, Verse 1 bis 7, gehören im Prinzip noch zum Sinnabschnitt von unserem Abschnitt Römer 14 bis Anfang Römer 15. Dieser zwei Teile, und da schreibt der Apostel Paulus ab Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr gleichgesinnt seid untereinander. Gleichgesinnt. Jesus Christus gemäß, auf dass er einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Der Ruf zur Einmütigkeit und zur gleichen einheitlichen Erkenntnis ist durchaus da. Aber eben nicht so, dass der Bruder endlich auch meine Meinung als richtig erkennt, denn es steht nicht da, dass wir Petrus oder Paulus oder Jakob gemäß werden sollen, sondern Christus gemäß. Dann kommen wir automatisch auch alle immer mehr zueinander. Es lässt sich schön am Beispiel eines Wagenrads veranschaulichen. Wir sitzen gewissermaßen mit unseren verschiedenen Erkenntnissen irgendwo verteilt auf diesem Wagenrad. Wir gehören alle, soweit wir zu Jesus gehören, zu diesem Rad dazu. Aber durch unsere verschiedenen Erkenntnisse leben wir in einem gewissen Abstand zueinander. Die Mitte, gewissermaßen die Radnarbe, bildet Jesus Christus, das Zentrum der Gemeinde. Je mehr sich nun der Einzelne bemüht, Jesus Christus gemäß zu denken, zu leben, zu handeln und alle miteinander in dieser Gesinnung immer mehr zur Mitte rücken, Christusgemäße werden, kommen auch alle immer mehr zueinander. Den Idealzustand, dass wir in der Mitte alle beieinander sind, erreichen wir in dieser Welt noch nicht. Solange wir auf dieser Erde leben, müssen wir uns mit unseren Eigenheiten, Fehlern, Mucken und Macken und auch verschiedenen Erkenntnissen, auch in Fragen, wo es manchmal wehtut, tolerieren. Und tolerieren kommt vom lateinischen tolerare, was ganz und gar nicht heißt, wie dieser Begriff heute auch politisch und religiös meistens missbraucht wird, alles als richtig stehen lassen, überhaupt nicht. Tolerare heißt erleiden, erdulden, ertragen. Das ist was Anstrengendes, was Schweres, was Unangenehmes, eine Last. Und es kann schon eine mühsame Last sein, ein Leiden, wenn der andere partout nicht einsehen will, was mir anhand der Schrift doch längst klar geworden ist. Aber dieses Leiden mutet uns Gott zu, um der Liebe willen. Und so erleidet und erträgt er uns ja auch. Wenn wir auf die Not sehen, die wir unserem Herrn machen, dann ist die Not, die uns unser Bruder oder unsere Schwester machen, wenn es wirklich nicht falsche Brüder, von denen wir schon gehört haben, oder Schwestern sind, sondern echte, in Christus gegründete, dann ist diese Not doch vergleichsweise gering. Und wir sollten sie mit Freude tragen, auch wenn wir manchmal stöhnen. Wir halten noch einmal fest, der Einzelne verzichtet dabei nicht auf den Wahrheitsanspruch seiner Erkenntnis. Es geht nicht um ein Blattmachen und Gleichmassen. Es kann auch in der Regel nur einer Recht haben. Die Wahrheit ist nicht hier und das Gegenteil. Ja? Es geht also nicht um den Verzicht auf Wahrheitsanspruch, aber es geht um den Verzicht darauf, soweit das vom Wort Gottes möglich ist, ein Leben der eigenen Erkenntnis entsprechend vom Bruder einzufordern, der eine ganz andere Erkenntnis hat. Denn damit würde dieser verführt, gegen sein an Christus gebundenes Gewissen zu verstoßen. Und das wäre Sünde. Es ist ganz wichtig, liebe Geschwister, wir würden den Bruder mit bester Absicht, wird in aller Regel vermutlich nicht bedacht, wir würden den Bruder oder die Schwester in bester Absicht tatsächlich zur Sünde verführen. Wenn wir auf ihn eindringen und sagen, so ist biblisch richtig, so musst du es machen, der Bruder sieht es aber ganz anders, lässt sich von mir durch meinen Druck, meine Manipulation, meine Beredungskunst dazu bewegen, etwas zu tun, was er selber für falsch hält, dann ist es ihm Sünde. Selbst wenn es biblisch richtig ist. Selbst wenn es biblisch richtig ist. Das soll im nächsten Punkt, der eigentliche Hauptgedanke der heutigen Predigt ist, ausgeführt werden. Wir rufen uns, bevor wir dazu kommen, nochmal die letzten Punkte in Erinnerung der letzten Predigt. Wichtig hatten wir gesagt, Offenheit und Ehrlichkeit. Dinge, Konflikte, im Zweifelsfall mit Namensnennung, müssen offen benannt werden. Ehrlich, wahrhaftig. Zweiter Punkt, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden, wobei wir festgestellt haben, wesentlich oder unwesentlich entscheidet sich nicht an äußeren Kriterien, sondern an der inneren Herzenshaltung des Menschen gegenüber Gott und seinem Wort. Nicht an der möglicherweise äußeren Bedeutung der Frage, sondern an der inneren Einstellung. Drittens, Klarheit, keine Vertuschung, kein Wischiwaschi. Paulus urteilt in der Sache. Und Paulus, ganz ungeheuer, urteilt auch geistlich über Personen. Ganz wichtig. Klarheit. Viertens dann aber eben auch die Freiheit. Einander Freiheit zu gewähren, dass jeder zu seiner Erkenntnis steht. Und da kommen wir jetzt zum fünften Punkt, was ganz wichtig ist, eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, das an Christus gebundene Gewissen. Entscheidend ist natürlich an Christus. Wir reden in der Gemeinde Jesu, wenn wir vom Gewissen reden, nie von irgendeinem freischwebenden Gewissen, sondern immer ein Gewissen, das an Christus und sein Wort gebunden ist. Paulus redet hier ja nicht von Menschen, die in der Rebellion gegen Gott leben. Diese gibt es auch sogar in leitenden Ämtern in Kirchen und Freikirchen. Für die gilt alles hier Gesagte nicht. Paulus redet von echten Brüdern, von Menschen, von denen jeder trotz verschiedener Erkenntnis von ganzem Herzen dem Herrn zur Ehre leben will. Da sehen wir ganz deutlich in Vers 6, da sagt er, welcher bestimmte Tage hält, was er vorher ausdrücklich als falsch kritisiert hat oder in diesem Abschnitt. Er sagt, alle Tage sind gleich. Der tut es dem Herrn. Auch der, der falsch liegt, lebt mit seiner ehrlich gewonnenen Überzeugung, auch wenn sie falsch ist, vor dem Herrn. Und welcher alle Tage gleich hält, der tut es auch dem Herrn. Das heißt, Paulus stellt fest, der eine wie der andere handelt nicht aus Eigenwillen, aus Sturheit und Rechthaberei, sondern jeder tut es nach bestem Wissen und Gewissen dem Herrn. Und das gilt es ernst zu nehmen. Und das ist der große Unterschied etwa zu Kolosser 2, 8 bis 23, auch der ganze Galaterbrief. Dort im Streit in Kolosse und in den Gemeinden in Galatien ist insgesamt ein ganz anderer Geist am Werk. Ein Geist der Gesetzlichkeit, der nicht mehr aus der Gnade lebt. Und das ist was total anderes, denn da stimmt das Fundament nicht mehr. Und da schlägt Paulus ganz andere Töne an. Hier im Römerbrief sind Ursache der Spannungen falsche Erkenntnisse in einzelnen Detailfragen, auch wenn die praktisch von Bedeutung sein mögen. Aber das Grundanliegen ist dasselbe. Hier sagt er, wir sind ja eigentlich beim Predigtext Römer 14, Fortsetzung letzten Sonntag, hier sagt er, nehmt einander ohne Vorbehalte an, gebt euch völlige Freiheit in eurem Gewissen, dort Galater beispielsweise sagt er, aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Ultimative Ausgrenzung und Verurteilung. Wir sehen, wie radikal gegensätzlich Paulus handelt in scheinbar ganz ähnlichen Situationen. Aber die Situationen ähneln sich eben nur scheinbar, nur äußerlich. Im Kern sind es komplett verschiedene Situationen. Hier wollen Menschen nach bestem Wissen und Gewissen dem Herrn dienen und ihm zur Ehre leben. Dort werden Menschen eingefangen durch Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Kolosser 2, Vers 8. Das, liebe Geschwister, ist der springende Punkt. Der Ursprung der verschiedenen Erkenntnisse liegt in Rom nicht darin, dass einer seine eigene Meinung höher hält als Gottes Wort, sondern jeder hat seine Erkenntnis mit ganzem Ernst errungen vor Gott und im gewissenhaften Hören auf Gottes Wort. Und gerade weil jeder Gottes Wort so ernst nimmt, ist jeder in seinem Gewissen gebunden an das, was er als richtig erkannt hat. Wichtig, jeder ist tatsächlich vor Gott daran gebunden. Ist daran gebunden. Selbst dann, wenn diese Erkenntnis falsch ist. Das verstehen leider die allerwenigsten, und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird auch so gut wie nirgends gelehrt. Ich habe noch heute Morgen gedacht, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich erinnere mich nicht, es muss nicht heißen, dass es noch nie passiert ist, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber ich erinnere mich nicht, dass ich jemals irgendwo außerhalb der Bibel davon gehört hätte, in irgendeiner Verkündigung oder Lehre oder Vortrag. Aber Gottes Wort sagt es ganz klar. Der Einzelne ist sogar dann an eine Erkenntnis vor Gott gebunden, wenn sie objektiv unbiblisch ist. Gottes Wort hält diese erstaunliche Tatsache fest, Vers 14, Römer 14, wer eine bestimmte Speise für unrein hält, für den ist sie unrein. Obwohl Paulus vorher sagt, alle Dinge sind rein. Und Jesus, wir hatten letzten Sonntag gehört, sagt, nichts, was zum Munde eingeht, macht den Menschen unrein. Paulus sagt trotzdem, wenn einer sie für unrein hält, obwohl es völlig falsch ist, dann ist sie tatsächlich für ihn unrein. Wir kommen gleich drauf. Warum? Denn es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Es ist ganz enorm wichtig, liebe Geschwister, dass wir die geistliche Tragweite dieser Aussage erkennen und von ganzem Herzen ernst nehmen. Wir tun uns damit schwer, gar keine Frage, geht uns allen so. Denn wir neigen dazu, die Bibeltreue und den Glaubensgehorsam des anderen an der eigenen Erkenntnis zu messen. Das ist aber ganz und gar falsch. Wir müssen den anderen an seiner Erkenntnis messen. Ich nehme zur Veranschaulichung dieser Tatsache ein einfaches Beispiel aus dem Straßenverkehr. Ich denke, dann wird sehr deutlich, worum es geht. Ich fahre auf der Landstraße munter mit 100 Stundenkilometern. Kein Problem. Ich bin aber überzeugt, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt nur 70 Kilometer sind. Denn vor 3 Kilometern stand ein Schild, das die Höchstgeschwindigkeit von 70 vorgibt. Ich habe aber übersehen, dass vor 1 Kilometer diese Geschwindigkeitsbegrenzung bereits wieder aufgehoben wurde. Jetzt ist die spannende Frage, liebe Geschwister, habe ich die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten? Ja. Oder nein? Antwort, ein herzhaftes Jein. Im Sinne der Straßenverkehrsordnung nicht. 100 sind erlaubt, 100 fahre ich. Stünde jetzt, meistens gut getarnt, ein Polizeifahrzeug mit Blitzgerät am Straßenrand. Ich würde völlig unbehelligt passieren, denn ich habe objektiv nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen, 100 sind erlaubt, 100 bin ich gefahren. Mehr interessiert die Polizei nicht, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber ihr wisst, dass dieses Bibelwort weitergeht. Der Herr aber sieht das Herz an. Und jetzt kommen wir auf den entscheidenden Punkt. Und das ist der andere, der für Gott wesentliche Blickwinkel. In meinem Herzen habe ich die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Denn ich bin ja überzeugt, dass nur 70 erlaubt sind, weil ich die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung gar nicht gesehen habe. Ich bin der Überzeugung, ich darf immer noch 70 fahren, fahre aber 100. Handle also gegen das, was ich als richtig erkannt habe. In meinem Herzen habe ich deshalb den Strafzettel möglicherweise samt Punkten in Flensburg redlich verdient. Und Gott sieht das Herz an. Der Bruder, der eine Speise vor Gott für unrein hält, wird tatsächlich vor Gott ungehorsam und schuldig, wenn er sie isst. Denn er hat etwas getan, was er in seinem Herzen vor Gott für falsch hält. Dabei geht es nicht um die Frage, ob sein Erkenntnis objektiv und sachlich richtig oder falsch ist. Es geht um die Herzenshaltung, um den Glauben und daran entscheidet sich Gehorsam. Gehorsam bin ich nicht dann, wenn ich das Richtige tue, sondern gehorsam bin ich dann, wenn ich das tue, was ich als richtig erkannt habe, selbst wenn ich mich irre. Und das ist die geistliche Tatsache, die wir so schwer erkennen. Und das unterscheidet Gott von der Polizei. Die Polizei sieht, was vor Augen ist, was objektiv richtig oder falsch sein mag. Gott sieht das Herz an. Wer meint, dass er nach Gottes Willen kein Götzenopferfleisch essen darf, tut's trotzdem, der ist in seinem Herzen ungehorsam, obwohl er objektiv nichts Falsches tut. Ist von allerhöchster Bedeutung für unseren Umgang miteinander. Können wir im Prinzip auf alle Streitfragen, die auch heute quer durch die Gemeinde Jesu so verhandelt werden, übertragen. Wie gesagt, es kommt immer auf die Herzenshaltung an. Ungehorsam ist der, der gegen das handelt, was er selbst für richtig erkannt hat. Das ist Sünde, noch einmal Vers 23. Wer zweifelt, ob er essen darf und isst doch, der ist, Luther hat übersetzt, verdammt, wörtlich eigentlich verurteilt. Er verurteilt sich ja in seinem eigenen Gewissen, weil er etwas tut, was er nach eigenem Gewissen nicht darf. Paulus weiter, denn sein Verhalten entspricht nicht seinem Glauben, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wer deshalb seinen Bruder drängt, etwas zu tun, was gegen dessen Erkenntnis ist, der verführt ihn zur Sünde, obwohl er objektiv dann vielleicht das Richtige getan hat. Und deshalb die dringliche Mahnung an uns alle und auch an alle, die aus der Ferne mit uns verbunden sind, lass dem Bruder, lass der Schwester die Freiheit des Gewissens. Ganz klar, eines an Christus, eines an Gottes Wort gebundenen Gewissens. Aber lass dem Bruder, lass der Schwester die Freiheit des Gewissens. Und wir erinnern uns vielleicht an diese berühmten Worte Luthers vor dem Reichstag zu Worms, als er aufgerufen wird zu widerrufen. Und dann sagt Luther, sind seine letzten Worte, meines Wissens auf diesem Reichstag, widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Und Paulus macht den Ernst der Situation dann in Vers 15b und 20 nochmal ganz deutlich. Vers 15b sagt er, verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus gestorben ist. Verdirb ihn nicht. Merken wir, was da für ein Ernst drin ist. Vers 20, zerstöre nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Da steht enorm viel auf dem Spiel. Das Heil des Bruders unter Umständen, wenn er sich durch meinen gut gemeinten Rat nötigen lässt, das zu tun, was er vor Gott als falsch erkannt hat. Zerstöre nicht. Das sollte uns davor bewahren, unsere Erkenntnis zum alles beurteilenden Maßstab zu machen, mit dem wir den Bruder und die Schwester richten. Insbesondere eben nicht in Einzelfragen, die nicht das Wesen des Glaubens und des Reiches Gottes betreffen, nicht das Sein in Christus in Frage stellen und nicht aus Ungehorsam geschehen. Wer wegen solcher Dinge Unfrieden stiftet oder gar die Gemeinde spaltet, der zerstört das Werk Gottes. Der zerstört nicht nur die äußere Einheit, den Frieden und die Harmonie in einer Gemeinde, was schon schlimm genug ist, der zerstört unter Umständen den Glauben und damit das Heil, die ewige Erlösung des Bruders und der Schwester. Und deshalb sollen wir den Bruder nicht bearbeiten, mach meine Erkenntnis zum Maßstab deines Handelns, sondern wir sollen ihn ermutigen, wie es Paulus hier tut, handle nach deiner Erkenntnis. Er hat in den Versen gesagt, ein jeder sei seiner Überzeugung völlig gewiss. Handle nach deiner Erkenntnis, selbst wenn ich sie für ganz falsch halte. Aber du stehst mit deiner Erkenntnis vor Gott. Und so soll unser Alltag, unser Miteinander im Alltag geprägt sein. Ohne Falschheit und ohne Verstellung, nicht weil wir Angst haben vor dem bösen Maul oder dem Richtgeist des anderen, sondern der Schweizer Pfarrer Walter Lüthi sagte dazu, die heillose Glaubensspaltung, das Versagen in der Liebe, frommer Richtgeist und hochmütige Verachtung, vor allem aber die versagte Rücksicht der Starken den Schwachen gegenüber, was sich eine Kirche, Gemeinde zuletzt leisten darf, das sind die Füchse, die Gottes Weinberg im Innern zerstören und die das Zeugnis der Kirche nach außen unglaubwürdig und kraftlos machen. Und er fährt noch fort, wo geglaubt und geliebt wird, darf die Christengemeinde zu einem wahrhaftigen Hort und Zufluchtsort der Hoffnungslosen werden, weil dort auch der Irrende und Schwache, Verzweifelte und Angeschlagene Trost, Zuflucht und Heimat findet. Gott will, dass wir Gemeinden sind, in denen der Einzelne mit seiner Erkenntnis und seinem Gewissen in aller Freiheit vor Gott steht und nicht vor seinem Bruder. Das ist der Unterschied. Ist er? Paulus sagt, er steht vor dem Herrn. In denen wir einander nicht richten, verurteilen und den Glauben absprechen, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude gegenseitig dienen. Kommen wir zum Schluss noch zur praktischen Anwendung. Es gibt Themen, wo wir sagen können, hier haben verschiedene Auffassungen ein ähnliches biblisches Recht. Da würde ich etwa die Frage um den Zeitpunkt auch der Entrückung rechnen. Findet diese vor, während oder nach der großen Trübsal statt? Ich würde auch die schon genannte Tauffrage meines Erachtens dazu zählen. Je nach Überzeugung wird man der gegenteiligen Überzeugung zwar vielleicht nicht die gleiche biblische Berechtigung einräumen, aber man wird, wenn man die Argumente des anderen prüft, ehrlich zugestehen müssen, dass auch der andere für seine Sicht gute biblische Gründe benennen kann. Der Übergang zur nächsten Gruppe ist im Zweifel fließend. Das sind Punkte, in denen zwar von der Bibel her ein ziemlich eindeutiges Urteil und eine klare Erkenntnis möglich ist, wo aber Geschwister trotzdem gefangen in Traditionen und Ähnlichem es nicht schaffen, diese klare Erkenntnis zu gewinnen. Ich denke, man muss auch gnädig sein im Blick auf viele Menschen aus den sogenannten Sekten. Ich würde auch zum Beispiel katholische Christen dazu rechnen, zum Teil, die zu Jesus finden, aber noch in mancher katholischen Irrlehre behaftet sind. Wir sehen es auch im Leben und Ringen von Martin Luther. Man streift nicht 40, 50, 60 Jahre Biografie und lehrmäßige Beeinflussung von einem Blick auf den anderen ab. Und man dürfen nicht vergessen, dass der Kopf im Blick auf die Erkenntnis eine untergeordnete Rolle spielt. Das Herz, die Gefühle spielen auch im Blick auf die Erkenntnis eine viel größere Rolle. Fachleute sagen dazu, der Mensch ist nicht in der Lage zu erkennen, was er nicht erkennen will. Wenn wir aufgrund einer Prägung, die uns zu unserem eigenen Gewand geworden ist, uns schwer tun, eine bestimmte Erkenntnis in Frage zu stellen, zu einer neuen zu kommen, dann kann das unglaublich schwer sein, obwohl es vom Kopf eigentlich ganz klar und einleuchtend ist. Und da hat auch der Heilige Geist manchmal durchaus eine Weile dran zu arbeiten, bis er dann die richtige Erkenntnis tief hineingeführt hat. Und ich denke, da dürfen wir auch mit Menschen, die aus den verschiedenen Hintergründen kommen und wir über manchem, was die von sich geben, entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, uns nicht allzu sehr irritieren lassen. Haben wir das im Hinterkopf? Aber fragen wir immer, stimmt's Zentrum? Will dieser Mensch von ganzem Herzen dem Herrn Jesus nachfolgen? Nimmt doch Gottes Wort vorbehaltlos als Gottes und irrtumsloses Wort wahr und ernst? Dann können wir enorm viel ertragen. Wo dieses Fundament nicht stimmt, ist sofort der Ofen aus. Da gibt's kein Vertun. Das sind klare Grenzen. Also in diesen Fällen ist der Bruder, die Schwester immer noch in Christus, an ihn gebunden in seinem Gewissen. Dritter Fall, beispielsweise Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, da wird frech, unverschämt Gottes eindeutiges Wort verdreht. Da wollen Menschen gar nicht hören, was Gott uns zu sagen hat. Da haben sie längst in ihrem Herzen beschlossen, was sie wollen, dem Zeitgeist gemäß leben. Und dann wird die Bibel so hingebogen, bis sie ihrem sündigen und gottlosen Treiben zustimmt. Und da gilt das entscheidende Nein des Galaterbriefs, der sei verflucht. Und ich betone, hier muss Gemeindezucht geübt werden, hier muss um Jesu Willen eine klare Trennung erfolgen. Bei manchen Themen lassen sich trotz verschiedener Erkenntnisse ohne große Not gemeinsame Wege bewahren. Wir gehen jetzt ja nochmal um die ganz praktische Anwendung. Bei Fragen des Essens und Trinkens etwa kann man in der Gemeinschaft Rücksicht aufeinander nehmen, hatten wir letzten Sonntag schon kurz angesprochen. Privat kann es jeder so handhaben, wie seiner Meinung entspricht. Wenn man zusammenkommt, bemüht man, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Beim in Rom verhandelten Thema des Sabbats ist es praktisch schon schwieriger. Wenn der eine samstags am siebten Tag der Woche, der andere sonntags am ersten Tag der Woche Gottesdienst feiert, dann tut das der gelebten Gemeinschaft nicht wirklich gut. Aber sogar das hält Paulus in Rom für möglich. Wie die das hingekriegt haben sollen, ist mir noch nicht ganz klar. Da denke ich schon seit vielen Jahren drüber nach. Der Herr wird uns auch in diese Herausforderungen ganz neu hineinstellen. Ich kenne manche Geschwister, die eher auch in Richtung siebten Tag feiern wollen. Ich habe da, wie gesagt, eine andere Erkenntnis, eine andere Überzeugung. Aber wir haben Römer 14, Punkt, achtet einander, auch wenn der es so sieht. Wie das miteinander dann möglich sein kann. Bei allem Bemühen um geistliche Rücksichtnahme müssen wir uns aber auch um der Liebe willen nicht in jedes Boxhorn jagen lassen und von jeder Meinung terrorisieren lassen. Hatten wir letzten Sonntag auch schon darauf hingewiesen. Es bleibt und wird immer spannender, da wir in den Gemeinden heute meist Geschwister sehr unterschiedlicher Herkunft und Prägung haben. Und dazu bilden sich viele ihre Meinungen über allerlei Beiträge im Internet, die teils hilfreich, teils aber auch deutlich weniger hilfreiche Spekulationen sind. Und so kommt nicht nur Bedenkenswertes, sondern auch allerlei obskure Ideen und Spekulationen in fast jede Gemeinde hinein. Und ich sage es immer wieder, manche Geschwister haben sich leider zu geistlichen Hobbyjägern entwickelt, wenn es darum geht, angebliche heidnische, ursprüngliche christliche Bräuche aufzuspüren. Da mag manches manchmal dran sein, da wird aber auch vieles maßlos übertrieben. Und es ist manchmal ärgerlich, welche Enge und Engstirnigkeit dann in solchen Fragen zutage treten kann. Grenzen geistlicher Rücksichtnahme gibt es auch bei persönlichen Eitelkeiten. Auch das müssen wir sehen. Es geht ja übrigens sehr häufig, wenn nicht sogar in den meisten Fällen, gar nicht um Sachfragen, um geistliche, theologische Unterschiede. Die gibt es sicher auch. Aber in ganz, ganz vielen Konflikten geht es eigentlich um menschliche Dimensionen, um persönliche Eitelkeiten. Da müssen wir ganz klar sagen, das gemeinsame Leben in einer Gemeinschaft fordert auch ein sich einordnen können. Ich habe in den verschiedenen Gemeinden unseres Herrn Jesus, in denen ich in den vergangenen fast 40 Jahren Dienst tun durfte, leider wiederholt Menschen kennengelernt, an denen die Gemeinschaft an diesem Punkt zwingend scheitert. Und dann mögen die in ihrer Lehre vielleicht noch so halbwegs biblisch sein und so weiter. Gemeinschaft scheitert zwingend, weil sie sich nicht sagen lassen. Ein offenes, konstruktives Gespräch ist mit manchen Menschen schlicht nicht möglich. Das fällt mir sehr schwer, weil ich das offene, durchaus auch kontroverse Gespräch liebe und schätze, gar kein Problem damit habe, wenn ein anderer auch entschieden anderer Meinung ist. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, mit denen kann man schlicht nicht sinnvoll reden. Dann entzünden sich unlösbare Konflikte an Bagatellfragen. Da ist aber nicht der Erkenntnisunterschied In oft unbedeutenden Sachfragen der Grund für eine unvermeidliche Trennung, sondern die unbelehrbare Persönlichkeit von bestimmten Menschen. Und leider ändern sich solche Menschen in den allerseltensten Fällen, selbst wenn sie angeblich in der Nachfolge Jesu stehen. Ich denke an einen Mann einer früheren Gemeinde zurück, über den Verwandte, ein Bruder, das sehr treffende Bild hat sich mir eingeprägt. Er sagte, wenn man mit dem redet, das ist, wie wenn man einen Ochsen ins Horn zwickt. Wenn man mit dem redet, das ist, wie wenn man einen Ochsen ins Horn zwickt. Was spürt der Ochse, wenn man ihn ins Horn zwickt? Gar nichts. Andere Brüder der damaligen Gemeinde, die den genannten mit dem Ochsen gehören quasi schon, der damals 70 war, schon von Jugend auf kannten, sagten, der ist immer schon so gewesen. Solche Menschen, liebe Geschwister, über ihren geistlichen Stand urteilt der Herr. Aber was wir sagen müssen und können, die sind ihrem Wesen nach gemeinschaftsunfähig. Ganz egal, wohin sie kommen, es wird und muss früher oder später zu Auseinandersetzungen und meist auch zur Trennung kommen. Jedes Gespräch prallt an ihrer Sturheit, ihrer Unbelehrbarkeit und Kritikunfähigkeit ab. Und nicht selten sind solche Menschen umgekehrt dazu noch mimosenhaft empfindlich. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, ich wollte immer schon mal eine Predigt darüber halten, bin noch nie dazu gekommen. Zum Streiten gehören nicht immer zwei. Es ist eines der schlimmsten, seelsorgerlich der verletzendsten Worte, so häufig es gebraucht wird. Sag das bitte nie, es stimmt nicht. Zum Streiten gehören nicht immer zwei. Zum Streiten reicht einer. Zum Frieden müssen alle Beteiligten mitwirken. Zum Frieden braucht es alle. Zum Streiten reicht ein einziger. Es gibt leider eine Reihe von Fällen, in denen bei aller Liebe und Wahrhaftigkeit ein gemeinsamer Weg nicht mehr möglich ist. Und das gilt insbesondere, wenn ein Mensch sich der Zucht des Heiligen Geistes gänzlich verweigert. Bei solchen Menschen, ohne über ihren geistlichen Stand insgesamt ein letztes Wort zu fällen, wird man das konstatieren müssen. Es gibt Menschen, die sich der Zucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben gänzlich verweigern. Wobei man dann natürlich an das Wort denken muss, hatten wir letzten Sonntag, ohne Heiligung ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen es schon ernst nehmen. Wenn allerdings Eitelkeit, Machtgelüste, Rechthaberei, Ungehorsam gegen Christus und sein Wort der Liebe, der Wahrhaftigkeit, der Demut und dem vertrauensvollen Gehorsam weichen, wenn also ein Mensch mit all den Ungehobeltheiten seines Wesens anfängt, Buße zu tun und den Geist Gottes an sich wirken zu lassen, dann sollte auch bei allerlei verschiedener Erkenntnissen in Detailfragen einem gemeinsamen Weg in Liebe und Wahrhaftigkeit nichts entgegenstehen. Denn in der Sache sind wir dann doch eins. Wir wollen dem Herrn, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus dienen und ihm zur Ehre leben. Das wollen wir aber in Offenheit, Klarheit, Freiheit, Wahrhaftigkeit. Dazu ist eine klare biblische Lehre wichtig, die klare Linien zieht. Aber genauso wichtig und am allerwichtigsten sind durch den Geist Gottes veränderte Menschen, die die Bibeltreue nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen haben. Und dass der Herr aus uns solche immer mehr machen möge, das wünsche ich uns. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, ja, wir danken dir für diese Liebe, die wir auch in diesem Lied gerade besingen und loben durften. Wie fürsorglich, wie beschützend, bewahrend, stärkend und tröstend du doch für uns da bist und um uns bist. Und du willst, dass auch die Gemeinden, die Gemeinschaften, Hauskreise, Hausgottesdienste, in denen wir leben, uns versammeln, ob in großer oder vielleicht auch ganz kleiner Schar, vielleicht auch da und dort nur in der Familie, weil anderes nicht mehr möglich ist, dass wir da in dieser Liebe und Einmütigkeit, in diesem Frieden und in der Freiheit und Wahrhaftigkeit miteinander leben und umgehen. Und wir sehen, Herr, wie uns das manchmal ganz ordentlich herausfordert. unser menschliches Vermögen eigentlich weit übersteigt, weil wir eigentlich von unserer Natur aus der Meinung sind, dass der andere das doch gleich sehen müsste wie ich auch und uns schwer damit tun, andere Erkenntnisse zu akzeptieren und noch schwerer damit zu tun, wenn andere in der Gemeinschaft mit uns auch da und dort etwas anders ganz praktisch machen wollen. Da schenk uns doch dieses weite Herz, das wir beim Apostel Paulus gerade hier in Römer 14 so überdeutlich sehen, wo wir an manchen Versen richtig intensiv zu knabbern haben, vielleicht weniger es vom Kopf her zu bejahen, als uns auch wirklich vorzustellen, wie das denn praktisch im Alltag in der Gemeinde im Miteinander dann immer auch aussehen kann. Aber durch deinen Heiligen Geist wirst du auch da Wege und Lösungen schenken, wo wir erst einmal von dir her die rechte Liebe und das Verständnis für die Sache und die Liebe für den Bruder und die Schwester im Herzen haben. Und das schenke uns allen auch in den kommenden Herausforderungen, Herr, wo wir immer noch erleben werden, wie diese Dinge sich steigern, wie immer mehr Geschwister aus ganz verschiedenen Richtungen, auch aus ganz abergläubischen und esoterischen und allen möglichen Richtungen kommen, ihre Prägungen mitbringen, sich für dich entscheiden, dein Wort annehmen, aber noch einen ganzen riesigen Sack, nicht nur auf dem Rücken, sondern auch wirre Gedanken im Kopf haben von ihrer Geschichte und Biografie. Und das alles sich erst im Laufe der Zeit, vielleicht im Laufe der Jahre, durch deinen Geist und dein Wort langsam ordnet, zurechtbringen lässt und uns bis dahin vielleicht in ganz erhebliche Herausforderungen stellt. Lass uns diesen Weg in diesen Tagen in großer Liebe und Geduld und Barmherzigkeit miteinander gehen. Schenke uns Weisheit durch deinen Heiligen Geist, wie wir ihn gehen können, dass wir auch sehr genau erkennen, wo der andere wirklich dich liebt, dein Wort liebt und deshalb das Wesentliche, die Herzenshaltung vor dir stimmt und wo es in Wirklichkeit vielleicht doch nur verkappte, fromm getarnte Rebellion gegen dich und dein Wort ist, weil eine Gemeinschaft dann tatsächlich nicht mehr möglich ist. Dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten dabei ablenken und beeindrucken lassen, sondern dass du einen Blick schenkst fürs Wesentliche, für das, worauf es im Innersten ankommt, für die Herzenshaltung. Und wir haben gesehen, Herr, dass wir diese Einheit in dir, mit der wir geistliche Wagenburgen, Heerlager der Heiligen bilden dürfen, im Ansturm des Bösen gegen die letzten Zellen von Gemeinde, die es auf dieser Welt noch gibt, dass wir diese Gemeinschaft immer mehr brauchen, dass der Teufel alles unternimmt, um diese Gemeinschaft zu zerstören, auch in unserer Gemeinde. Wir erleben ja seit Monaten einen unerhörten und nicht nachlassenden Angriff, der an Dreistigkeit und auch an Wesen der Bösartigkeit unüberbietbare Formen im Grunde angenommen hat. Da lass uns zusammenstehen und lass uns vor allem vertrauen auf dich. Und im Vertrauen auf dich ganz ruhig und gelassen sein, weil wir wissen, dass du unser Burg, unser Fels bist, auf dem wir stehen, die Burg, in der wir geschützt leben. Und das bitten wir dich auch für alle Geschwister. Du weißt um die Herausforderungen eines jeden in seiner ganz individuellen Situation der Jesus-Nachfolge. Auch um viel Einsamkeit in diesen Tagen, wo Menschen Gemeinschaft suchen und sie vielleicht trotz ernsthaften Bemühen nicht finden, am Verzweifeln sind. Steh du ihnen nahe, gib ihnen Kraft, nicht zu verzagen und schenk du doch auch ganz neu Gemeinschaft dort, wo es menschlich im Moment vielleicht noch unmöglich erscheint. Wir preisen dich für deine Güte und Barmherzigkeit. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.